Thema ist, wie kann man zugleich Gott und den anderen Menschen lieben. Der Hintergrund davon ist ja so etwas wie, dass ein Kranker eben zu einer Krankenschwester sagt, ja vielen Dank, was Sie da alles für mich tun. Und dann sagt die Krankenschwester, danken Sie nicht mir, das tue ich ja nicht für Sie, sondern für Jesus Christus. Und dann sagt der Kranke, ja, es wäre schöner, Sie täten es für mich. Nicht so dieses Problem, was da drin steckt. Und darum ist das so ein Verdacht den Christen gegenüber. Auch Levinas äußert dem, dass er sagt, der andere Mensch wird gar nicht ernst genommen, sondern man guckt so eigentlich bloß so durch ihn hindurch, er kommt nicht vor. Oder so wie in der Nachfolge Christi steht drin, die wirklichen Kinder Gottes schauen mit dem rechten Auge auf das Himmlische und mit dem linken Auge auf das Irdische. Und das finde ich eine schielende Existenz, denn Gott will beide Augen und der andere Mensch will auch beide Augen. Wie soll man das also machen? Wie soll das gehen? Und das kann man ja ein bisschen drüber nachdenken, wie das möglich ist. Und dann ist die übliche, das haben wir immer noch nicht, ich dachte, das hätte irgendwer gebracht, das brauche ich also noch. Na ja, wunderbar. Sehe ich Gott nicht mehr, oder wenn ich ihn hier so in das göttliche Feuer rücke, dann verschwindet er ganz, oder ich tue ihn in die Mitte, trete ihm auf den Kopf und sage, näher mein Gott zu dir, nicht? So, marschiert dann da so auf Gott zu. Das ist das, was die Scholastik hat das genannt, finis intermedius, Zwischenziel. Und man kann das ganz deutlich zeigen, also der Thomas von Aquin erörtert das, indem er ein Problem von Augustinus aufnimmt. Augustinus hat gesagt, es gibt zwei Weisen, wie man mit den Dingen umgehen kann. Uti und Frui. Uti heißt gebrauchen, Frui heißt genießen. Und jetzt hat Augustinus gesagt, die Geschöpfe darf ich nur Uti gebrauchen, genießen darf ich nur Gott. Also nur Gott ist ein Ziel, in dem ich ausruhen kann. Die Menschen sind und die ganzen Geschöpfe sind nur zu brauchen, zu diesem Ziel hin. Und dann las er aber beim heiligen Paulus, dass der an den Philemon schreibt, also ich hoffe, dich bald zu besuchen und dann deine Gegenwart zu genießen. Da haben wir gesagt, was ist denn da los? Der heilige Paulus verfehlt sich da selber gegen das Grundgesetz von Augustinus, dass man nur Gott genießen darf und sonst niemand. Und dann schreibt Thomas von Aquin, der Paulus will eben seinen Freund nur wie ein Mittel genießen, tamquam medio. Und da meine ich, da muss man kein Kantianer sein. Kant hat gesagt, ich darf einen Menschen niemals bloß zum Mittel machen. Und sagt er immer, niemals bloß zum Mittel, nicht? Aber das ist genau das Problem. Also ich glaube nicht, dass das eine Lösung ist, den anderen so dazwischen zu schieben. Nun, ehe wir da weitermachen.
Das ist Thomas von Aquin.
Der hat das gesagt, gebrauchen wie ein Mittel.
Gott durch die Menschen.
Zu Gott durch die Menschen, ja. Das sagt so die ganze christliche Tradition eigentlich. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass die ganze christliche Tradition Liebe vor allen Dingen vom Eros her denkt, also vom Streben und haben wollen. Und ich kann einen Menschen nicht als Ziel erstreben, weil ja die Liebe nur geordnet ist, wenn das Streben dem Maß der Wirklichkeit entspricht. Und da kein Mensch absolut ist, kann ich ihn auch nicht absolut wollen, wenn ich ans Streben denke. Deswegen ist die meiste Liebessprache Götzendienst. Wenn die Leute sagen, ich kann ohne dich nicht leben, du bist der Sinn meines Lebens, ohne dich geht die Welt unter oder so, das ist alles Unfug. Die Welt geht überhaupt nicht unter und man lebt auch weiter. Also objektiv ist das alles Götzendienst. Das geht nicht. Und darum sagen also die klassischen Lehrer, eigentlich darf ich mit ganzem Herzen nur Gott lieben, wie das übrigens auch in dem Hauptgebot heißt, und dem Nächsten, den soll ich gut sein wie mir selbst. Das ist dasselbe Wort Ahav, was an der Stelle steht, lieben, aber es wird beim ersten Hauptgebot mit dem vierten Fall verbunden, mit dem Akkusativ, und im Fall mit dem Nächsten mit dem Dativ. Also es heißt, Ahavta et Adonai, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Das ist ein Akkusativ. Und an der anderen Stelle im Buch Levitikus, da heißt es, Ahavta le rea, also sei dem anderen gut wie dir. Ist dasselbe Wort Ahavta, Liebe, aber jetzt nicht mit den Akkusativ verbunden, wie wir es kennen aus dem Neuen Testament, weil das die Übersetzung aus dem Griechischen ist, die da zugrunde liegt, aus der Septuaginta. Und die hat den Akkusativ, aber nicht das hebräische Original. Da steht dasselbe Ahavta, sei lieb, aber dann geht es weiter, le rea, zu dem anderen, zu dem Nächsten. So wie immer, sei dem anderen gut wie dir. Und das ist ein Unterschied. Ob ich sage, liebe Gott aus ganzem Herzen, oder ob ich sage, sei dem anderen gut wie dir, das rückt schon an eine zweite Stelle. Und wenn jetzt die Tradition bei Liebe an erster Stelle an Eros denkt, oder im lateinischen Amor, also das Habenwollen, das Streben nach, es ist schon Liebe, aber es ist der sogenannte Amor Concupiscentiae. Es gibt ja zwei Gestalten der Liebe. Das eine ist die Liebe des Habenwollens und das andere ist die Liebe des Wohlwollens. Das sind die beiden Formen von Liebe. Beides ist Liebe, wohlgemerkt. Es ist nicht Egoismus haben wollen. Egoismus ist erst, wenn ich mein Bedürfnis an die erste Stelle stelle. Das muss ja nicht sein. Aber dass man lieben kann zum haben wollen, das ist legitim. Und jetzt die Griechen sagen, dass diese Liebe des haben wollens die Grunddynamik des Geschöpfs ist. Und das haben die Griechen übernommen und das haben die Christen übernommen von den Griechen. Das steht bei Thomas genauso und das geht bis zu Josef Pieper. Dessen 100. Geburtstag wir in diesem Jahr feiern. Nächste Woche haben wir da ein großes Symposium in Münster dazu, der auch sagt, die ganze Dynamik des Geschöpfes ist Hunger und Durst. Sagt dasselbe wie der Buddha, das Leben ist Durst. Und das ist merkwürdig, dass die Griechen das nicht anders sagen. Darüber muss man sich nicht wundern, weil die Griechen nichts von Schöpfung wussten. Es ist ja nicht von Schöpfung gewusst. Wir sind da als endliche Wesen und dann ist klar, das endliche Wesen will unendlich werden. Wenn man aber von der Schöpfung ausgeht, dann steht ja nicht am Anfang ein Bedürfnis. Gott schafft ja nicht, weil er sich langweilt oder weil er einsam ist oder weil er niemanden zum Lieben hat oder weil er noch Bedürfnisse hat, die er erfüllen muss, sondern die Schöpfung geschieht aus freier Freigebigkeit. Ich sage bewusst freie Freigebigkeit, weil Freigebigkeit, das sagt auch Plotin. Wir haben das gestern besprochen, das Licht, das ausströmt, die Quelle, die sich ausbreitet. Das berühmte Wort dafür heißt bonum diffusivum sui, das Gute will sich selber ausgießen. Aber das ist eine Naturnotwendigkeit, eine Quelle kann gar nicht anders als fließen. So wie eine Kuh, wenn es Euter voll ist, die schreit auch, damit sie gemolken wird. Das ist nicht die Dimension, in der das wirklich aus freier Freigebigkeit geschieht. Gott wäre, nochmals wiederholt, kein bisschen weniger Gott, kein bisschen weniger anbetungswürdig, wenn er überhaupt nicht geschaffen hätte. Also ist die Grundgestalt von Schöpfung nicht Bedürfnis, nicht Eros, sondern die Grundgestalt von Schöpfung ist Güte, Freigebigkeit. Gott schafft nicht, weil er was von uns hat, sondern er schafft, weil er uns gönnen will, dass wir auch glücklich sind. Und drum behaupte ich, ist die Grundwirklichkeit der Schöpfung nicht Mangel und Durst, sondern die Grundwirklichkeit der Schöpfung ist Freigebigkeit, Liberalitas, Schenken, Gönnen. Und jetzt wäre es doch merkwürdig, wenn Gott uns alles gibt, aber nicht die Freigebigkeit. Er sagt, die behalte ich für mich. Ihr kriegt nur den Durst, freigebig bin nur ich. Was wäre das für ein Gott? Nein, er gibt auch uns die Möglichkeit, dass wir gönnen. Menschen können anderen Menschen etwas gönnen. Zum Beispiel kann man sterben und gönnt dem anderen Menschen, dass er weiterlebt. Man muss die Witwe nicht gleich mitverbrennen. Was es immer wieder gibt. Oder man kann dem anderen gönnen, dass er vorher stirbt, sodass man ihm noch die Hand halten kann und man selber sitzt dann da ohne Hand, wenn man dran ist. Also wer da mehr gönnt, kann man ja offen lassen. Aber jedenfalls, dass Menschen anderen Menschen etwas gönnen können. Und Menschen können Gott gönnen, dass er Gott ist. Das nennt man dann Anbetung. Also, weil nun aber die Christen von dieser griechischen Denken her weitgehend ausgegangen sind, sagen, Liebe heißt eigentlich haben wollen, amo concupiscentiae, dann kann eine geordnete Liebe eine Wirklichkeit nur im Maß lieben, wie sie ist. Wer zum Beispiel Dreck liebt, wird dreckig. Man soll das, was unter uns ist, nicht eigentlich lieben, sondern man soll das lieben, was über uns ist. Was unter uns ist, soll man besser erkennen. Dreck als Dreck erkennen macht nicht dreckig, das ist sauber. Aber Dreck wollen macht dreckig. Nicht? Das ist der Unterschied von Denken, von Erkennen und Wollen. Etwas erkennen als das, was es ist, das hebt das Erkannte auf meine Stufe hinauf. Deswegen sollen wir das, was unter uns ist, eher erkennen als wollen. Und das, was über uns ist, eher wollen als erkennen. Denn erkennen können wir es nur nach unserem Maß. Wenn wir über Gott nachdenken, können wir das nur nach unserem Maß, nur auf menschliche Weise. Aber beim Wollen und Lieben können wir über uns hinausgehen. Ja, nochmal. Also, der heilige Thomas sagt, die ganzen die philosophischen und theologischen Lehrer des Mittelalters sagen das so, es gibt zwei Weise, wie Subjekt und Objekt zusammenkommen. Das eine ist Erkennen und das andere ist Lieben oder Wollen. Nennen wir mal Wollen. Das sind unsere beiden Grundkräfte. Erkennen heißt, dass Subjekt und Objekt eins werden im Erkennenden. Deswegen auch immer nach dem Maßstab des Erkennens. Wir können Gott nur erkennen auf menschliche Weise. Wir erkennen nicht bloß Menschen, wir erkennen, dass er Gott ist. Aber wir wissen, dass wir Gott nur auf menschliche Weise erkennen können, weil wir Menschen sind. Aber beim Wollen werden wir nicht in uns einig mit dem Objekt, sondern im Objekt eins. Deswegen sagt Thomas, wenn ich mit dem Erkennen am Ende bin, kann ich über mein Erkennen hinaus Gott lieben. Also, Subjekt, Objekt. Und beide werden eins. Beim Erkennen holt das Subjekt das Objekt in sich hinein. Und da heißt die berühmte Formel, quid id receptua ad modo recipientis receptor, was immer jemand aufnimmt, nimmt er nach dem Maß des Aufnehmenden auf. Also wenn man jemand aufs Auge haut, sieht er Sterne. Wenn man jemand aufs Ohr haut, brummt es. Also jedes Organ reagiert auf seine Weise. Und die Wellenlängen, die ins Auge fallen, werden Farben und die Wellenlängen, die ins Ohr gehen, werden Töne. Also es wird immer aufgenommen nach dem Maß des Aufnehmenden. Der bestimmt das, die Weise, wie etwas da ist. Es wird umgesetzt, es wird transformiert, es wird verdaut, es wird angeeignet vom Subjekt. Wenn wir etwas essen, verwandelt es sich in unser Fleisch. Nur bei der Eucharistie ist es anders, da verwandeln wir uns in den Leib Christi. Aber sonst ist es so, dass das, was wir essen, uns anverwandelt wird. Und so ist es beim Erkennen auch. Ist das verständlich? Ja? Und beim Wollen ist es so, dass das Subjekt in das Objekt hineingeht. Deswegen wird man beim Wollen vom Objekt bestimmt. Wer Schmutz will, wird schmutzig. Wer Schmutz erkennt, erkennt Schmutz als Schmutz und das ist sauer. Ja? Das Böse als Böses erkennen ist gut. Das Böse als Böses wollen ist böse. Deswegen sind das zwei verkehrte Richtungen. Und deswegen ist es besser, Gott zu lieben, als ihn zu erkennen. Erkennen können wir ihn nur auf menschlichem Maß. Im Lieben gehen wir über uns hinaus. So wie Pascal gesagt hat, der Mensch übersteigt den Menschen unendlich. Und bei Dingen, die unter uns sind, ist besser, die erkennen wir nur, als dass wir sie wirklich wollen. Man muss ihn erst erkennen, um ihn zu lieben, aber man liebt ihn nicht bloß so weit, wie man ihn erkennt, sondern man kann ihn über das Erkennen hinaus lieben. Das ist das, was Thomas sagt. Thomas sagt, ich erkenne Gott bis dorthin und dann ist Schluss, aber ich liebe ihn dann noch weiter. Ich kann ihn über mein Erkennen hinaus lieben.
Ich kann nicht ohne mein Erkennen.
Ich kann ihn nicht lieben ohne mein Erkennen. Klar, ich muss ja wissen, dass er Gott ist. Nicht? Aber ich kann ihm, weil ich schon im Erkennen erkenne, dass er größer ist als das, was ich erkennen kann, kann ich ihn erst recht lieben.
Er kann nicht menschliche Sachen erkennen und dann, das ist schon übernatürlich.
So ist es, das steckt da noch mit drinnen und ich kann, aber auch wenn wir einen Moment die Gnade weglassen, bleiben wir ruhig auf der natürlichen Ebene. Dass auch auf der natürlichen Ebene kann ja der Mensch Gott lieben und Gott erkennen. Und schon da gilt, das Erkennen reicht bis dorthin, dass ich an die Grenze meines Erkennens komme. Ich sage, Gott ist viel größer, ich kann ihn nicht richtig erkennen, aber ich kann ihn von dort her nochmal weiter lieben, als ich ihn erkennen kann. Das ist übrigens bei Menschen schon so. Auch ein Menschen versteht man, begreift man nicht richtig, man kann ihn mehr lieben, als man ihn versteht. Nicht? Gilt ja schon da. Aber ganz besonders wichtig ist das natürlich im Blick auf Gott. Und dann wächst auch das Erkennen durch die Liebe wieder, das ist wahr. Es ist so ein Zirkel. Er sagt, Thomas so, ich kann Gott nicht lieben, ohne ihn zu erkennen, aber ich kann ihn nicht erkennen, ohne ihn zu lieben. Auch das gilt wieder auch bei Menschen und bei Dingen. Man kann nur erkennen, was man liebt. Aber man kann auch nur lieben, was man erkannt hat. Das ist so. Es ist wirklich ein Kreis, oder besser könnte man sagen, eine Spirale, wo es entweder immer mehr hinaufgeht, oder man kann auch sagen, immer tiefer hinein, das ist egal. Ja, das ist immer derselbe Gedanke. Das gilt auch beim Menschen, je mehr ich einen Menschen kennenlerne, desto deutlicher weiß ich, dass ich ihn nicht wirklich begreife. Sodass das Erkennen gerade hineinwächst in diesen Sinn für das Geheimnis. Wir haben das ein bisschen beim letzten Mal beredet, als wir über Leiblichkeit gesprochen haben. Dass das Ziel des Erkennens nicht das Durchschauen ist, sondern dass das Ziel des Erkennens eigentlich die Überwältigung ist. Bei Rilke heißt das einmal, sein Wachstum ist, der tief Besiegte vom immer Größeren zu sein. Sein Wachstum ist, der tief Besiegte vom immer Größeren zu sein. Also man wird immer mehr besiegt von immer Größeren, immer Größeren. Man siegt nicht, man wird immer mehr besiegt. Aber von immer Größeren.
Aber am Anfang hat man nicht Gott gewollt als Erkennen. Wir haben gesagt, dass sie vor Erkennen und dann wollen, aber es war nicht ein Wollen.
Das ist eben die Frage. Man wird sagen, auf jeden Fall war es ein Streben am Anfang. Nur nicht ein Streben zu Gott als Gott, sondern sagen die Theologen des Mittelalters, ein Streben zum Glück oder zur Glückseligkeit. Und das ist ein Pseudonym von Gott. Man muss erst hinterher erkennen, dass Gott damit gemeint ist. Also der Mensch strebt natürlich zum Glück, aber er weiß nicht, was das ist. Und deswegen gilt da immer dieses Wort von Paulus im Areopag, sagt, der Gott, den ihr da verehrt und dessen Namen ihr nicht kennt, ich sage euch den Namen. Nicht? Der Mensch ist immer schon dazu unterwegs, aber er weiß nicht genau, wohin, sodass wenn er ihn entdeckt, sagt er, ach, das ist es, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Und dann steckt es schon dort drin. Deswegen, also das ist dieser Gedanke der Tradition, der sagt, im Menschen ist an sich der Eros und dieser Eros ist der Eros zum Glück und keiner kann nicht glücklich sein wollen, sagen die. Jeder will glücklich werden. Und dann muss man nur entdecken, was das wahre Glück ist. Und das wahre Glück ist Gott. Und deswegen darf ich den Menschen nicht so lieben wie Gott. Ich darf nicht denken, der andere Mensch ist mein Lebenssinn oder die Wurzel, auf den ich mich gründen kann. Es gibt einen schönen Text von Boros, das ist so ein, ursprünglich wie der Name merkt man ja, ein Ungar, nicht, der dann Jesuit war in der Schweiz. Und er hat ein Buch geschrieben über so Begegnung mit Gott und da untersucht er so Geschehnisse mit Jesus Christus und einer dieser Kapitel handelt von der Geschichte mit dem Weinstock, wo er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und sagt er, welcher Mensch könnte zu einem anderen Menschen sagen, ich bin für dich wie ein Weinstock, wachse ganz aus mir. Sagt, wenn das ein Mensch zu einem anderen Mensch sagen würde, dann ist der entweder abgründig böse oder abgründig doof. Denn kein Mensch kann zu einem anderen Menschen sagen, gründe dich ganz auf mich, lebe ganz aus mir. Also entweder ist Jesus böse oder dumm oder er ist Gott. Wenn er zu einem anderen Menschen sagt, gründe dich ganz auf mich, wachse ganz aus mir. Das kann kein Mensch zu einem anderen sagen, weil wir wissen, was in uns an Bösem drin steckt, an Grenzen, an Mängeln. Wir können nicht zu jemand anderem sagen, verlass dich hundertprozentig ganz und gar auf mich. Das geht nicht. Natürlich soll man sich bemühen, verlässlich zu sein, aber man ist ja nicht der liebe Gott. Nicht, dass das hineingehört. Und deswegen kann ich nicht mein Leben ganz und gar auf einen anderen Menschen gründen. Das geht nicht. Und wenn ich jetzt bei Liebe nur denke an das Streben nach, sich gründen auf, dann kann man eben nicht sagen, dass ich einen Menschen wirklich so ganz und gar lieben kann, sondern ich kann ganz und gar eigentlich nur Gott lieben. Das ist das, was aus dieser Tradition dabei herauskommt. Und ich finde das nicht richtig, sage ich so ganz offen und will es jetzt erklären. Das war für mich mein Problem, als ich mich verliebt und verlobt hatte und sage, wie soll ich meine Frau lieben? Das hat mir nicht gefallen, so mit der Hälfte. Und das hat mir auch nicht gefallen. Das ist aber christliche Tradition, so etwas. Wenn Sie zum Beispiel Paul Claudel lesen, inzwischen wird er ja wieder neu entdeckt, auch in Frankreich wieder gespielt und auch bei uns. In seinem Hauptwerk ist also der seidene Schuh. Und da kommt also ein Engel vor und der wirft eine Angel aus und an der Angel hängt also die Geliebte als Köder, damit also der Held des Stückes, der Rodrigo, also danach schnappt und den Köder fasst und dann hängt er an der Angel vom lieben Gott. Und ich halte so, ich habe was gegen Betrug, auch wenn er fromm ist, ich finde das nicht richtig. Es ist ja auch komisch, ich kann ja nicht also meine Frau in die Augen gucken und die denkt, ich gucke sie an. In Wirklichkeit gucke ich nur, wo der liebe Gott durchguckt. Das geht doch nicht. Kann doch nicht sein. Nun, ehe ich da weitermache mit der Antwort, ist erstmal eine Antwort zu geben auf diesen Kranken, der gesagt hat, besser ist, sie tun das für mich. Nicht? Dem würde ich erstmal sagen, was fällt dir eigentlich ein? Was bist du eigentlich für ein arroganter Pinkel? Wie kannst du dir erlauben, dass ein anderer Mensch auch nur eine Stunde von seinem Leben für dich verbringt, bloß deinetwegen? Jeder hat ja nur ein Leben. Warum soll die Krankenschwester sitzen und sich um den kümmern, statt sich an der Adria in der Sonne zu drehen oder sonst was zu tun? Nicht? Mit welchen Gründen eigentlich? Wegen dessen schönen blauen Augen oder warum? Es ist überhaupt nicht einzusehen, dass ein Mensch das beanspruchen kann, dass ein anderer Mensch für ihn da ist und sei es auch nur eine Stunde, geschweige denn ein Leben. Also wir wollen geliebt werden und zwar um unser Selbstwillen ganz und gar. Ja, und wo nehmen wir das her? Gestützt worauf? Also irgendwie denken wir, es ist ganz gut, dass es uns gibt, genau wissen wir es nicht. Also brauchen wir Leute, die uns sagen, wie schön, dass es dich gibt. Also jemand sagt zu mir, es ist schön, dass es dich gibt, dann frage ich zurück, warum? Ja, was sagt der andere dann? Das können Sie sehen in der Liebeslyrik der aller Völker. Da wird dann gesagt, weil du so ein schönes Näschen hast oder ein Öhrchen oder dein Löckchen oder weil du so schöne Fettverteilung hast oder so. Nicht? Also so daher. Und dann kommt noch der Intelligenzquotient dazu und die Herzensbildung, nicht? Und so eine Menge von Qualitäten. Aber es sind ja alles nur Qualitäten. Es ist schön, wenn du das hast. Und so schreibt auch Pascal, sagt, warum wird man geliebt? Weil man schön ist. Das können die Blattern zerstören, also die Pocken. Sagt er, oder man wird geliebt, weil man intelligent ist. Sagt er, braucht nur eine Ader im Gehirn zu platzen, aus ist es. Also sagt er, wir werden gar nicht unseretwegen geliebt, sondern wegen irgendwelcher Eigenschaften, die uns gar nicht gehören. Die können nämlich verloren gehen. Oder es kommt ein anderer Mensch, der hat die Eigenschaften viel ausgeprägter, der ist noch hübscher, der ist noch gescheiter. Sofort wird der andere sagen, ja toll, wie schön, dass es dich gibt, und der eine ist vergessen. Soll es das sein? Oder bei einem selbst gehen die Eigenschaften verloren, sagt man ja, so haben wir nicht gewettet, auf Wiedersehen, es war ganz schön, dass es dich gab, aber jetzt brauche ich was Neues. Nicht? So ist das ja heute so, Lebensabschnittsgefährte. Nicht? Und das kann es doch nicht sein. Also was dann? Wie soll ich denn meinetwegen unbedingt geliebt werden? Mit anderen Worten, ich bin ein begrenztes, bedingtes Wesen. Warum soll ich unbegrenzt und unbedingt geliebt werden? Passt doch gar nicht zusammen. Ich, ein begrenztes, bedingtes Wesen, will unbegrenzt und unbedingt geliebt werden. Ist doch Unfug. Es gibt hier nur eine Antwort, meine ich, wenn man das durchvollziehen will. Dass man sagt, weil ich von Gott unbedingt geliebt bin, ohne dessen Bedürfnisse, denn ich werde nicht wegen irgendwelcher Eigenschaften von Gott geliebt. Gott liebt mich ja vor aller Leistung und trotz aller Schuld. Nicht, weil ich irgendwas kann oder tue oder tun soll. So wie in Mesopotamien die Leute, die da Viehzucht treiben müssen, damit die Götter ihren Rauch kriegen. Nein, einfach meinetwegen, weil Gott sagt zu mir und zu jedem von uns, es soll dich unbedingt geben. Drum kann man dieses Jahr mitsprechen und sagen, wenn Gott zu jemandem sagt, es soll dich unbedingt geben, dann kann ich auch sagen, es soll dich unbedingt geben. Weil das Maß der Liebe Gottes sind nicht unsere Qualitäten, nochmal, unsere Qualitäten sind begrenzt. Kann man also nur begrenzt zu uns Ja sagen? Nein, Gott sagt unbegrenzt zu uns Ja, weil er sich nicht an unseren Qualitäten misst. Wir müssen aber nach den Qualitäten gucken, normalerweise im Leben. Wir sollen Dreck nicht so lieben wie etwas anderes. Nur Gott schafft es, dass er ins Nichts liebt. Einfach ins Nichts und schwupp, dann sind wir da. Während wir antworten immer auf etwas, was schon da ist. Wenn ich also ein begrenztes Wesen unbedingt lieben soll können, geht das nur, wenn ich mich darauf berufen kann, dass Gott dieses Wesen unbedingt liebt. Das muss man nicht wissen, aber in Krisen wird es sogar ein Thema. Und sagen Sie mir, wie man anders eine Person soll lieben können. Deswegen gibt es ja auch keine unbedingte Person, Achtung und Liebe außerhalb der christlichen Tradition, der biblisch-christlichen Tradition. Und das ist ein Mensch, ein Lebewesen wie andere auch. Ein kostbares Lebewesen, kostbares Produkt der Evolution, okay, okay. Aber kein Wesen von Würde. Kein Wesen, das man unbedingt liebt. Wie soll es auch? Ja, und jetzt, also gut, ich behaupte also, philosophisch abgeleitet zu haben, die unbedingte Liebe zu einem bedingten Wesen, die unbedingte Liebe zu einem bedingten Wesen kann es nur geben in Berufung auf die unbedingte Liebe Gottes zu diesem Wesen.
Das wäre zum Beispiel Gott, ich bin in die Mitte und ich schaue auf jemanden.
Gott sagt zu mir Ja, und zwar ohne Bedingung. Und wenn Gott zu mir Ja sagt, ohne Bedingung, dann kann aber ein anderer Mensch mit Berufung darauf mit Gott zusammen sagen, okay, ja. Und ich sehe keinen anderen Weg. Denn sonst müsste dieser Mensch ja gucken nach Qualitäten bei mir. Nach Möglichkeiten, die ihm entsprechen, die ihm helfen. Und das sagen ja auch die Leute, wenn sie auseinandergehen, sagen, du bringst mir nichts mehr, das bringt mir nichts mehr. Ich brauche jemand anderen zur Ergänzung oder so. Das heißt, es wird geguckt nach meinen Mängeln und der andere soll meine Mängel ausfüllen. Ich bin einsam, der andere soll meine Einsamkeit erfüllen. Ich habe diese Wünsche und Bedürfnisse nach dieser Form von Zärtlichkeit und Freude, wie auch immer, das soll der andere mir geben. Und wenn es mir nicht mehr gibt, taugt er nicht, muss ich einen anderen nehmen. Das ist das, wie Menschen miteinander umgehen in unserer Gesellschaft, zu einem großen Teil.
Jetzt die Frage, wie kann man zwei Personen zusammenleben?
Dazu komme ich gleich wieder zurück. Wie geht das?
Was sind die Gründe? Was kann uns helfen, das zu entscheiden?
So ist es. Genau das will ich eben versuchen, deutlich zu machen. Das ist unser Thema heute Vormittag. Ich bin ja immer noch dabei, das Problem zu explizieren, nicht? Ich habe also erstmal gesprochen von der Geschichte mit dem Kranken, der sagt, ich finde das gar nicht gut, dass du mich Gottes wegen liebst, liebe mich gefälligst meinetwegen. Dann habe ich diesen Kranken heruntergeputzt und gesagt, was erlaubt er sich? Niemand kann sagen, liebe mich meinetwegen, schlechterdings und unbedingt und absolut, denn keiner von uns ist absolut. Wie soll man sich das herausnehmen, zu einem anderen das zu sagen? Was gibt es denn da für Gründe?
Für mich ist aber diese Liebe von Gott, und das ist für uns eine Quelle, die andere Liebe.
So ist es. Also ich will erstmal sagen, also wir können eine endliche Wirklichkeit, einen Menschen, einen bedingten Menschen, nur dann unbedingt lieben, wenn ich mich berufen kann auf die unbedingte Liebe Gottes zu ihm. Und jetzt muss ich noch einen weiteren Gedanken sagen. Warum stimme ich denn Gott zu? Warum schließe ich mich Gott an? Das kann man aus zwei Gründen tun. Ich kann sagen, lieber Gott, hier hast du einen so tollen Menschen hergestellt. So sagt es zum Beispiel der Mephisto bei Goethes Faust in der Höllenküche. Sagt, wenn sich ein Gott 6 Tage plagt, am Ende selber Bravo sagt, nicht? Sagt er, dann muss ich das ja toll finden. Also sage ich zu Gott, angesichts dieses Prachtstücks, das du da hergestellt hast, kann ich nur sagen, ja und Amen, das ist ja ganz toll. Dann habe ich eigentlich wegen des Menschen zu Gott ja gesagt. Was mache ich dann aber, wenn dieser Mensch seine Pracht verliert? Wenn er alt, krank, schwach wird, wenn er schuldig wird, warum soll ich dann noch zu ihm ja sagen? Nein, ich kann nur den anderen Menschen wirklich lieben, wenn ich das Ja zu Gott um Gottes Willen mitspreche. Ich behaupte also hier philosophisch abgeleitet zu haben, dass die Nächstenliebe in der Gottesliebe gründet. Nur wenn ich Gott liebe und mit Gott den anderen liebe, dann kann ich ihn wirklich personal lieben. Das ist meine Behauptung und ich glaube nicht, dass man mich da widerlegen kann. Sie können das deutlich machen, so an einem der berühmtesten Liebesgedichte, die es vielleicht gibt. Das ist von der Elizabeth Barrett Browning in ihren Sonnets from the Portuguese. Da heißt dieses eine, so nett ist, glaube ich, das 14. oder, nein, das 8. oder so, heißt, if thou must love me, let it be for naught except for love's sake only. Wenn du mich lieben musst, so soll es nur der Liebe wegen sein. Sag nicht, ich liebe sie, ob ihres Lächelns, ob der Weise, wie sie mit mir übereinkommt und wie meine Tage leicht und heiter durch sie werden. Also nicht dadurch, dass du mir entsprichst, sagt sie, denn das könnte verloren gehen. And love so wrought may be unwrought so. Und Liebe, die also so bewebt ist, könnte auch wieder auseinanderfallen. Also sagt, liebe mich nicht, weil ich bestimmte Qualitäten habe, die dir passen, die du an mir brauchen kannst, denn diese Qualitäten können verloren gehen. Und dann geht das so nett weiter, sagt an der zweiten Stelle, und liebe mich auch nicht, weil dein Mitleid mir die Wangen trocknet. Nor love me of thy own dear pities wiping my cheeks dry. Das kann es auch nicht sein, sagt er, denn a creature might forget to weep who bore thy comfort long. Ein Wesen mag die Liebe verlieren und die Trauer verlieren, wenn es lange von dir geliebt wird. Und dann hast du nicht mehr die Quelle. Hier würde es also darum gehen, Menschen lieben, weil der andere mir gut tut. Und dann gibt es die Dimension, dass man Menschen liebt, weil es gut ist, denen gut zu sein. Sagt er, das kann es auch nicht sein. Und dann kommt in den Shakespeare-Sonett ist ja immer die Antwort eine Doppelzeile, während bei den italienischen Sonett sind es ja 2 Quartette und dann kommen immer 2 Terzette, nicht? 2 Dreier, während im Shakespeare-Sonett sind es drei Quartette und dann kommt eine Doppelzeile. Und die Doppelzeile heißt hier, but love me for love's sake, that evermore thou mayst love on, through love's eternity. Also liebe mich um der Liebe willen, damit du mich ewig liebst. Das ist ein wunderschönes Gedicht. Nur sage ich als Philosoph, was soll das sein, die Liebe selber? Wie verhält sich die Liebe zu der Liebe zum anderen Menschen? Wie soll das denn? Was ist die Liebe? Ist das jetzt ein moralischer Sport oder was ist das? Gibt es eine Religion der Liebe oder was soll das sein? Da komme ich ja nicht wirklich an die Person des anderen. Es gibt Leute, die sind eigentlich nur in die Liebe verliebt. Dafür braucht man natürlich irgendwen, aber der ist eigentlich nur so Gegenstand. Das haben wir ein bisschen besprochen, Trampolin. Und das kann es ja nicht sein. Also behaupte ich, bleibt nur übrig, dass ich, wenn ich mit Gott einig bin und sage, Gott sagt zu diesem Menschen, den soll es unbedingt geben, dass man dann auch mitsagen kann, ja, ich liebe dich ja, und da bin ich mit dir einig, es soll einem Menschen unbedingt geben. Karl Rahner hat einen anderen Vorschlag gemacht. Karl Rahner hat gesagt, die Gottesliebe ist die transzendentale Tiefe der Nächstenliebe. Und die Nächstenliebe ist die kategoriale Gestalt der Gottesliebe. Jetzt muss ich diese beiden schrecklichen Fremdwörter erklären. Wir haben das schon gehabt, wenn ich Sie erinnere, als wir über Leib gesprochen haben. Wir haben davon gesprochen, Hohelied der Liebe, 13. Kapitel im Korintherbrief, wenn ich meine Habe an die Armen gebe und doch nicht liebe. Also die Liebe ist das Transzendentale, das heißt das Überstiegliche, und die konkreten Taten der Liebe ist das Kategoriale, von Kategorien auf den Kopf zusagen. Das gehört in die Gerichtssprache, in die griechische Gerichtssprache. Kategorien, ich kann jemandem diese Tat nachweisen, kann sie ihm sagen. So kann ich nachweisen, jemand gibt Almosen, aber ich kann nicht nachweisen, ob er das aus Liebe tut. Und jetzt sagt Arno, Gottes und Nächstenliebe verhalten sich genauso wie die Liebe und das Almosengeben. Indem ich eigentlich Gott liebe, wird das real in der Liebe zum anderen Menschen. Und die eigentliche Tiefe der realen Liebe zum Nächsten ist die Liebe zu Gott. Dann komme ich aber, behaupte ich, wieder genau in dieses Problem hier hinein, dass der andere meint, er wäre gemeint und dabei ist er nur ein Mittel für die Liebe zu Gott. Und das ist ja nicht richtig. Und als ich da so saß mit meinen Problemen, habe ich bei einem Theologen des 12. Jahrhunderts, Richard von St. Victor. St. Victor, das war ein Kloster bei Paris, damals war Paris noch nicht so groß, da lag es noch bei Paris, wo eine bestimmte Theologenschule zu Hause war, die sogenannten Viktoriner. Die haben vor allen Dingen Naturphilosophie gemacht und Mystik. Der größte Lehrer davon ist Hugo von St. Victor. Und sein Schüler ist Richard von St. Victor. Und Richard von St. Victor hat ein Buch geschrieben über die Trinität. Und das ist erstmal untergegangen, weil Thomas von Aquin dagegen war. Aber es ist durch die Franziskaner, Bonaventura und Don Scotus und so als ein kleines Rinnsal weitergegangen bis ins 20. Jahrhundert und dann ist es wieder entdeckt worden. Hans Urson Balthasar hat die Trinität übersetzt. Ich glaube, Sie haben sie auch hier in der Bibliothek. Und er sagt, wenn zwei einander lieben, ist das nicht das wirkliche Eins der Liebe. Einer geht auf den anderen, der andere auf den einen, aber es ist kein wahres Eins der Liebe. Sondern die rennen sich ja in der Mitte den Kopf ein. Und das ist auch so, das ist abendländische Liebeslehre, Tristan und Isolde. Man rennt sich aufeinander zu und wenn man nicht an der Liebe stirbt, hat man nicht geliebt. Deswegen gibt es zum Beispiel in Europa keinen vernünftigen Eheroman, wie in China oder so. Sondern Liebe hat in Europa immer was mit Tod zu tun. Das ist immer Romantik. Ehebruch oder Tod oder so, immer ganz schrecklich. Und wenn die Leute nicht sterben wollen, dann rennt jeder am anderen vorbei. Nicht? Das nennt man dann so wie im Turnier. Jeder dreht sich um und sagt, war's das. Und jetzt sagt der Richard, das wahre Eins der Liebe ist dort gegeben, wo von den Zweien ein Dritter eines Herzens und vereint geliebt wird. Und wo die Liebe zweier im Brand der Liebe zum Dritten in eins zusammenschlägt, in unum conflatum. Wo also die fangen an, sich anzuschauen, ich, du, und dann verendet es sich aber erst in der Liebe auf den Dritten. Man braucht zur Liebe drei, sagt er. Und dazu kommt noch eine spletsche Formel jetzt, und dann können wir die dann erörtern. Die Formel heißt, ich fange erstmal mit einer anderen Formel an. Was ist die Formel von Ich? Ich behaupte, die Formel von Ich heißt so: Du, ich, du. Denn niemand sagt Ich, wenn nicht vorher zu ihm Du gesagt worden ist. Wir entdecken uns erst, was wir sind, weil die Mutter, die Eltern immer zu uns gesagt haben Du. Also Du meine jetzt nicht das Wort Du, sondern also diese Zuwendung auf, nicht? Mit dem Namen. Es geht natürlich erst mit der dritten Person los. Man redet zuerst von sich in der dritten Person, das Hänschen oder so. Aber das macht nichts. Das ist nur, weil Du so schwierig ist. Weil in einer Familie sagt der Vater zur Mutter Du, die Mutter zum Vater Du, die sagen zum Kind Du, alles geht da durcheinander. Wie soll das Kind das verstehen, nicht? Deswegen bleibt es erstmal beim Namen. Aber das ist kein Problem. Die Grundformel von Ich heißt Du, jemand anderer sagt zu mir Du, und dann entdecke ich Ich, aber ich sage nicht Ich, sondern ich sage gleich Du. Das merkt man, in vielen Sprachen taucht das Ich ja gar nicht extra auf. Man sagt im Italienischen nicht zum anderen Io ti amo, sondern ja ti amo. Und dann steckt das Ich nur in der Endung drin. Das ist nicht großartig, das ist eine Konkurrenzsituation, wenn man sagt, ich liebe dich, nicht der Peter. Das ist nicht das Normale. Nicht? Also, das Ich taucht gar nicht auf. Das ist das Merkwürdige bei Buber, wenn der sagt, ich und du. Das ist nicht wahr, nichts ich und du, sondern man sagt du. Also die Strukturformel für das Ich heißt du, ich, du. Ist das verstanden? Und bitte fragen Sie nach. Die Strukturformel von Ich heißt du, ich, du. Erst sagt jemand zu uns du und dann sagen wir du. Aber das Ich kommt eigentlich nicht vor. Das steckt da nur drin. Im normalen Leben taucht das Ich nicht auf. Natürlich bin es ich, aber ich sage nicht ich. Das wird am besten deutlich beim Auge. Ich darf nochmal erinnern, Auge ist nicht die Kugel, sondern Auge ist der Blick. Jetzt behaupte ich, ein Auge kann sich selbst gar nicht sehen. Denn wenn Sie in den Spiegel gucken, dann sehen Sie zwar Ihre Kugel da drinnen, aber die Kugel da drinnen kann ich sehen. Ein Auge kann sich nicht sehen. Sie können nicht Ihren eigenen Blick sehen, sondern Sie können nur dem Blick eines anderen begegnen. Sie können natürlich in dem Blick des anderen sehen, dass er Sie sieht und dass er sieht, dass Sie ihn sehen. Aber Sie können nicht wirklich Ihr eigenes Auge sehen. Das ist wichtig, weil die Leute aber denken, man muss so um sich kreisen und muss den anderen so als Umweg zu sich benutzen. Und heute leben wir im Zeitalter des Narziss. Immerfort sagen die Leute, der andere ist ein Spiegel für mich, ich muss mich im anderen entdecken. Völliger Schmarrn. Das ganz Schmarrn ist eigentlich etwas zu essen in Bayern, der Kaiserschmarrn. Aber Schmarrn heißt so viel wie Unfug. Also Schmarrn an sich, wenn man so diesen Eierkuchen oder so in Stücke geschnitten dann so hat und dann kommt dazu noch so Marmelade und so, schmeckt gut. Das ist also Kaiserschmarrn. Aber Schmarrn heißt so in Süddeutschland, das ist ein Blödsinn. Schmarrn. Also ist das ein bisschen klar? Ja? Das ist eigentlich, dass ich spielt keine Rolle. Ich bin es, ja. Aber ich sehe nicht mich, sondern ich sehe dich. Das Auge kann sich nicht sehen. Aber wir haben die Augen, um ein Auge zu sehen. Nur nicht das eigene, sondern anderer Leute Augen. Dafür sind wir da. Und nicht den anderen als Umweg zu sich benutzen. Das hat auf höchstem Niveau, macht das der Hegel. Nicht? Dass man den anderen so benutzt, auf dem Weg zu sich zu kommen. Und wieder bei sich ankommt, das entwirft er sogar für Gott so. Er sagt, Gott geht in die Welt hinein, dann ist die Schöpfung und am Ende schöpft er uns alle wieder zurück. Dann heißt es am Schluss von der Phänomenologie, macht er ein berühmtes Schiller-Zitat und sagt, aus dem Kelche dieses Geisterreiches schäumt in die Unendlichkeit. Also am Ende kommt Gott bei sich selber an und wir sind so der Sekt und der Champagner in dem Glas, wo Gott zu seinem eigenen Geburtstag trinkt. Das ist eigentlich das Ergebnis, worauf es bei Hegel hinausläuft am Ende. Also der andere, ich gehe aus mir heraus zum Du, aber nur damit ich dann bereichert wieder bei mir ankomme. Das ist das, was die Leute heute so gern wollen. Zum Beispiel alle Welt liest Hermann Hesse und ist da wild begeistert davon, vor allen Dingen so die jungen Leute, vielleicht gehören sie auch dazu, nicht? Wo genau dasselbe da ist, nämlich der Siddhartha, der da einfach durch die Menschen hindurch zu sich kommt. Die anderen sind so eine Stufe, eine Sprosse auf der Leiter, damit der Mensch zu sich selber kommt und auf dem Weg dorthin braucht er die anderen, damit er reifer wird. Wie oft habe ich das schon in Diskussionen gehört über Zölibat zum Beispiel mit den Theologiestudenten, sondern ich brauche doch die Frauen, um daran zu reifen. Sage ich, dafür sind die nicht da, dass du daran reifst. Nicht? Aber das ist genau diese Position, die da auftaucht. Ich brauche den anderen als eine Stufe zu mir. Ja. So ist es. So ist es. Das, und da gibt es einen berühmten Text, der inzwischen, weil wir eben im Zeitalter des Narziss leben, den ich dauernd zitiert finde, aus einem Text von Plato, einem Dialog, der vielleicht doch nicht echt ist. Ich hoffe sehr, dass er nicht echt ist. Und da sagt Sokrates, wenn du dich sehen willst, musst du einem anderen Menschen ganz nahe ins Auge gucken. Und dann siehst du darin dein eigenes Bild. Deswegen nennen wir das ja Pupille. Pupille heißt das Püppchen. Also ich sehe mich selbst im Auge vom anderen. Und das ist doch nun das Katastrophalste, was es gibt, finde ich. Denn ich soll ja dem Blick des anderen begegnen. Aber wenn ich dem anderen nur in die Augen gucke, um mich da drin zu sehen, das ist doch die Hölle. Das ist doch die schlechthinige Einsamkeit. Dann bin ich ja gerade nicht jemandem begegnet. Und deswegen sagen wir, sei vorsichtig. In der Bibel steht drin, wer sucht, der findet. Wer nur sich sucht, findet auch nur sich. Ja, dann hat er aber was. Soll er sich doch haben. Nicht? Das ist das, was dabei nur rauskommt. Nicht? Das ist genau die Frage. Also benutze ich den anderen als Spiegel für mich, als einen Umweg zu mir? Oder sage ich, ich bin eigentlich unterwegs zum anderen, nicht zu mir. Und jetzt kommt meine Formel über das Wir. Das Wir ist komplizierter natürlich als das Ich. Das Wir hat eine ganz komplizierte Formel. Das fängt erstmal an, ich, du gegenüber. Ich, du gegenüber. Ich, du gegenüber. Dann ein Wir, Er, Miteinander, mit Eins und dann ein Wir, Du. Diese drei Bestimmungen erst sind das Wir. Klar, dass das Wir komplizierter ist als das Ich. Also, ich, du gegenüber, das ist das, was Buber auch gemacht hat. Ich, du. Ne? Ich, du gegenüber, dann gegen Buber, der sagt ja entweder ich, du oder ich, es. Da ist nichts mehr. Nein, wir, er miteinander. Denken Sie an die Emmaus-Jünger. Brannte nicht unser Herz, war er es nicht und so? Wir, er, wir sprechen von Gott. Die Psalmen reden zur Hälfte in der dritten Person. Der Herr ist herrlich.
Diese erste, das ist der Ich-Du gegenüber, ist diese romantische Liebe.
Nicht romantisch, das gehört zu aller Liebe. Liebe ist das, wenn das fehlt, ist keine Liebe. Also Saint-Exupéry sagt einmal, Liebe heißt nicht einander in die Augen blicken, sondern in dieselbe Richtung schauen. Das ist nicht wahr. Die erste Gestalt von Liebe ist ineinander Blick. Dazu kommen wir noch. Ich gebe vorweg diese Formel und dann komme ich auf die Striche wieder zurück. Aber vorher machen wir dann die Pause. Nur die Formel wollte ich noch vorher wenigstens kurz erklären. Ne? Also ich, du gegenüber, ineinander Blick, das ist Liebe. Bei Freundschaft steht man so und blickt so. Bei Liebe steht man so und blickt so.
Ne? Freundschaft ist es.
Wie bitte? Freundschaft, das ist also. Das ist hier Freundschaft. Ich habe ein gemeinsames Thema und bin mit dem anderen. Es geht nicht darum, ich und du in erster Linie, sondern es geht wir gemeinsam an einem Thema, eine Aufgabe, eine Arbeit, das ist Freundschaft. Freundschaft ist phänomenologisch etwas anderes als diese Zweierliebe. Natürlich soll, wenn es richtig ist, zugleich der Partner auch der beste Freund sein. Freundin, nicht? Das meine ich schon. Aber es sind erstmal von der Phänomenologie zwei verschiedene, wie soll ich sagen, Gestalten, Formeln, zwei verschiedene Wesen, die die Phänomenologie haben. Das ist Freundschaft und das ist erotische Liebe. Erst einmal. Also, ich, du, gegenüber. Und dann geht aber das ich, du, gegenüber weiter in die Form wir, er, miteinander. Das heißt, man redet vom Dritten über den Dritten, zum Beispiel der Vater redet mit dem Kind von der Mutter, er redet mit der Mutter vom Kind, die Mutter redet mit dem Kind vom Vater. Also man spricht miteinander vom Dritten. Denn man braucht für die Liebe eine, etwas, worin man gemeinsam ist. Sonst haben wir ja genau dieses hier. Da ist ja keine Gemeinsamkeit. Ich will dich und du willst mich, jeder will was anderes. Nicht? Ich brauche also eine Gemeinsamkeit und die klassische Definition heißt idem velle et nolle amicitia ist dasselbe wollen und nicht wollen, das heißt Gemeinsamkeit und Liebe. Und dann kommt die dritte Formel, nicht wir reden vom Dritten, sondern wir gehen zusammen auf den Dritten zu. Und das müssen wir jetzt dann hinterher einwenden, auch auf dieses Verhältnis von ich, du und Gott. Wir machen aber erst unsere Viertelstunde Pause. Aber vorher noch.
Eine nicht-christliche Bar wird auf ein Kind Gott schauen, damit es dann.
So wird es zum Beispiel probieren, oder andere sagen, nicht ein Kind, sondern die Gesellschaftsveränderung oder ein gemeinsames Werk. Sie schreiben zusammen einen Roman oder sie entdecken gemeinsam ein neues chemisches Element oder wie immer. Da gibt es viele Aufgaben, die jemand hat. Ein pädagogisches Programm, ein politisches Programm.
Aber ist das schlecht?
Ist nicht schlecht, die Frage ist nur, ob es reicht. Nicht? Darüber müssen wir reden. Also irgendein Drittes ist immer, es gibt immer ein gemeinsames Thema. Über die Phase der reinen Verliebtheit hinaus, da braucht man kein Thema. Da ist man einfach nur entzückt und hingerissen vom anderen. So wie Hannah Arendt schreibt, zwischen Liebenden verbrennt die Welt. Aber dann kommt mit dem Kind die Welt zurück. Die glaubt ja nicht an Gott, die kann auch nicht Gott hinschreiben, an der Arendt. Sondern die sagt genau, wie sie gesagt hat, das Kind. Also zuerst diese Weltlosigkeit der Liebe, alles ist weg und nur wir. Sie können das sehr gut nachlesen bei Robert Musil in seinem Roman Der Mann ohne Eigenschaften, wo der Ulrich und die Agathe so versuchen, die absolute Liebe zu leben. Und dann sehen sie, das geht nicht. Und dann steht dort auch im Text, wir haben entdeckt, uns fehlte der Dritte. Das, wovon man redet, vor dem man auch ein Wir ist. Zwei zusammen sagen nicht wir, sondern jeder sagt zum anderen du. Ich brauche erst eine gemeinsame Aufgabe, einen gemeinsamen Bezug. Sei es das Kind, sei es irgendeine gemeinsame Arbeit, ein gemeinsames Bildmalen oder sonst etwas.
Und deswegen gibt es Trinität für uns.
Das will ich deutlich machen, das will ich genau daran zeigen, dass nicht zwei die Welt ausmachen, sondern drei ist die Grundgestalt. Darüber müssen wir eben danach reden, hinterher. Das behaupte ich. Und deswegen ist mir so wichtig, dass die Trinität endlich christlich begriffen wird, während die für die meisten Christen keine Rolle spielt. Sondern sie ist ein großes Geheimnis, was soll ich, verstehe ich sowieso nicht oder so. Während das wirklich die Mitte unseres Glaubens ist, daraus müssen wir leben, das muss für uns lebendig sein. Und dann müssen wir das diskutieren mit den Juden und den Muslimen und sagen, die Trinität ist ganz wichtig. Aber das machen wir dann, wie gesagt, nach der Pause. Machen wir jetzt eine Pause.